Was macht die Familie?
Sohnemann macht ja jetzt Podcast, ne?
Podcast, was ist das denn?
Trifft sich dann mit seinen Studentenfreunden und redet über Filme.
Filme. Also, Filme. Den ganzen Tag halt über Filme. Also, die sollen doch arbeiten gehen.
Sag mal, Vater, bist du jetzt mal fertig mit deiner Aufnahme? Ich brauche mein Mikro wieder.
Ja.
Gut, bereit?
Ja, bereit.
Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zum 140. Pancast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe besprechen wir die 9. und damit letzte bester Film-Nominierung, Lion, eine Biopic über einen indischen Jungen, der als 5-Jähriger von seiner Familie getrennt wird und sich dann als Erwachsener mit Hilfe von Google Earth wieder auf die Suche begibt. Sowie den leider nur auf DVD erschienenen südkoreanischen Zombiefilm Train to Busan, in dem ein Vater und seine Tochter versuchen, in einem Zug einer Horde Zombies zu entfliehen. Ich bin der indische Waisenjunge Malte Springer und ich rede diese Woche mit der Horde Zombies Max Ole von Resort.
Ja, hallo Malte, schön, dass du es hergeschafft hast.
Ja, bitte. Ja, es wird langsam leer im Pancast Hauptquartier, hier in unserem geräumigen Loft über den Dächern Barcelona. Oder? Also ich habe schon so gesehen, so eine feine Staubschicht hat sich über den Snookertisch gelegt, die Bibliothek seit Wochen ausgestorben.
Ja.
Was ist eigentlich mit Christian? Also der macht weiterhin seinen Mofa-Führerschein irgendwo in Südostasien, aber was geht mit dem? Hast du von dem mal wieder was gehört?
Naja, ich glaube, es ist so ein bisschen, was Christian möglicherweise widerfahren sein könnte, ist, ja, wir haben den Namen im Cast, Stichwort Train to Busan. Ich weiß nicht, vielleicht ist... Zombie-Apokalypse in Vietnam. Ich weiß es nicht. Ja, länger nichts von ihm gehört. Ich hoffe mal, er kommt irgendwann wieder. Vielleicht kommt er wieder als so ein Film-Buff für südostasiatisches Kino einfach.
Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich habe auch schon echt, also seit Wochen Funkstille auf jeden Fall. Nicht mal mehr in unserem cast-internen Chat irgendwie mal wieder ein GIF gepostet oder so. Gar nichts.
Nee, scheint. Naja. Ja, aber gut. Ja, vielleicht braucht er, ja, weiß ich nicht. Ja, aber ich hoffe, er hat Spaß beim Mopedfahren oder beim Mopedführerschein, weiß ich nicht. Das Letzte, was er gehört, was er ja hat verlautbaren lassen, war ja doch durchweg positiv. Eiskaffee trinken in Vietnam mit schön gezuckerter Kondensmilch und
ja, das ist wunderbar.
Cruisen, ne?
Ja. Allerdings, ja, und Hotte hatte den Pankas Privatjet bestiegen, ist jetzt Richtung Unterigelbach, soweit ich das verstanden habe, zum Geburtstag der Mutter seiner Freundin, ist es so? Ja, ich glaube. Ist auf jeden Fall das ganze Wochenende jetzt nicht da. Ja. Naja, eigentlich wollten wir auch schon Freitag aufnehmen für euch Hörer hier, das interessiert euch ja immer besonders. Aber wie das dann manchmal so ist, hat uns dann ja das Leben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen wuppen wir das Ding jetzt einfach zu zweit, ist ja auch eine Premiere. Habe ich eigentlich Bock drauf, oder?
Ja, ich habe auch Lust. Also es ist ja so ein bisschen eigentlich schöner als auch zu viert, so ein bisschen die Kompetenz hat jetzt einfach mal so ein bisschen das Sagen. Und ist auch gut. Nö, ja, ist ein bisschen ärgerlich. Wir hatten ja eigentlich im Off-Duty angekündigt, dass wir wieder in fast voller Runde zu dritt sein werden. Aber ja, es hat halt leider nicht geklappt. Deswegen werden wir heute so tun, als wenn heute da wären. Wie wir das machen, verraten wir nicht. wird auch lauschig, ganz gemütlich.
Ah. Ja, im letzten Cast war ja auch nur zwei Stammmitglieder, aber Ines war ja da. Und ich muss sagen, ich fand das sehr cool, sehr angenehm zu hören. Ich habe den beim Joggen mir mal reingetan, den Cast. War einerseits jetzt ein bisschen klischee-mäßig, war cool, mal eine Frau dabei zu haben, fand ich schon. Aber auch dann auch so eine durchaus intelligente Frau, Ines, die dann auch euch auch mal so ein bisschen gechallenged hat. Das fehlt uns nämlich manchmal, so ein bisschen so die Frage, warte mal, du hast gerade das und das gesagt, was genau meintest du denn damit?
Das stimmt, das war eine sehr gute Nummer und das stimmt, das ist vollkommen richtig. Manchmal bräuchte man noch jemanden, der noch mal ein bisschen mehr piekt und sagt, hier, was ist da nicht los? Zumal man das, wenn man zu dritt ist, eigentlich auch gut machen kann. Zu viert wird das am meisten schwieriger, ist ein guter Punkt, ja, das ist richtig.
Ja.
Nö, war auch schön, hat Spaß gemacht. Ja, mal schauen. Wird sich sicher mal wieder ergeben, denke ich. Ne?
Ja, sicherlich. Aber hier auch an alle Die Hard Hotte-Fans, ihr müsst nicht verzagen, Max, du hast es gerade schon angesprochen, so wie Dev Patel in Lion nutzen auch wir jetzt gleich die Wunder der modernen Technik und werden immer mal wieder Einspieler von Hotte in diesen Cast mit einfließen lassen. Man könnte sagen, Hotte ist diese Woche der Grafschafter Goldsaft über dem Pencast Pfannkuchen.
Ja, also wir machen Hotte mit CGI, machen wir ihn dazu.
Oder wir verstellen nur die Stimme, ihr werdet es sehen. Aber erstmal zur Hörerpost.
Oh, was ist denn jetzt schon wieder los?
Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry.
Okay, alles klar. Dann danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
Ja, das sollte nämlich eigentlich meine Bombenüberleitung sein, denn Thomas Fleder schreibt, liebe Pencaster, wer hätte gedacht, dass meine erste Mail an euch nicht wegen eines Films, sondern wegen Zuckerrübensirup ist? Nein, leider gehöre ich nicht zur Firma Grafschafter und kann euch deshalb auch nicht den so erstrebenswerten und absolut verdienten Sponsorenvertrag im Anhang mitschicken.
Mist.
Aber auch ich habe mir in der letzten Woche wahrscheinlich synchron nach vielen Jahren Zuckerrübensirup-Abstinenz einen Becher Grafschafter Zuckerrübensirup geholt. Ich glaube ja eigentlich nicht an Verschwörungstheorien, aber kann das denn überhaupt Zufall sein? Zurzeit halte ich mich zwar noch an den Klassiker, gute Schicht Zuckerrübensirup über guter Schicht Butter, natürlich auch Brot, aber vielen Dank für den Webseitentipp mit echt interessanten Rezepten. Das nächste Mal schreibe ich euch dann hoffentlich zum Thema Film. Liebe Grüße, Thomas.
Ja, finde ich ja richtig cool. Vor allem freut es mich auch, dass ich noch jemand, ich habe das Gefühl manchmal, dass ich mich ein bisschen lächerlich mache mit meinen absurden Rezeptvorschlägen oder was weiß ich, Lebensmitteltipps. Aber schön, da auch offene Ohren zu treffen. Und die Rezepttipps sind nämlich echt stark. Also ich gebe auch gerne diese Woche nochmal den Hinweis auf die Homepage von Grafschaft der Goldsaft. Vielleicht dann nächste Woche der Sponsorenvertrag in der Tasche. Ja, schön, Thomas. Danke für die Mail. Finde ich richtig gut. Ich hoffe, dir schmeckt's. Wir müssen natürlich beide darauf achten, dass wir nicht zu viel Zucker konsumieren. Wir wissen beide, es ist nicht gesund. Aber so ein Mal auf so eine Stulle, das wollen wir uns doch nicht nehmen lassen.
Ja, durchaus. Und vielleicht findet sich ja irgendjemand, der anonym mal Grafschafter den Pencast vielleicht mal zukommen lassen möchte oder so. Was ich aber auch cool finde, ist, dass ich habe manchmal Angst, dass die Leute die Abschlussrunde nicht hören, sondern sagen, der zweite Film ist vorbei, jetzt mache ich aus.
Stimmt.
Aber das kam ja ganz am Ende des Casts und die Leute bleiben also bis zur letzten Sekunde dabei.
Herrlich.
Das ist doch wunderbar. Wir haben noch eine zweite Mail bekommen und zwar von Timon und der schreibt, Hi Pencaster, beziehungsweise in diesem Fall eher Hi Hotte. Ich hatte mich morgens an den Laptop gesetzt, um an meiner Thesis weiterzuarbeiten, hatte keinen Bock auf Musik und die restlichen eurer Folgen waren auch schon weggehört, also habe ich Der Notwendige angemacht. Das ist Hottes Kurzgeschichte. Mhm. Fand deine letzten Kurzgeschichten auch schon echt gut, also wird schon passen, dachte ich mir. Ich beginne also meinem Code zu arbeiten. Wow, Timon. Du beginnst zu lesen. Als du geendet hattest, hört sich an wie so eine Anzeige auf so OK Cupid oder so.
Ja,
als du geendet hattest, starre ich immer noch auf die gleiche Zeile meines Programms, wie zu dem Zeitpunkt, als der Beamte im Ordner nachschlägt, ob Gretas Schultern schon mal tiefer gegangen haben. Großes Kompliment für die Kurzgeschichte. Die Auflösung des gesamten Aufbaus, was um oder mit Greta passiert, war richtig gut. War eine sehr schöne Geschichte. Sie lässt dann nachdenken, was für eigene Konzepte man selbst schon verworfen hat. Gruß, Timon. Ja, aber danke, Timon, für die Mail. Wir sind beide nicht Hotte, ist uns aufgefallen. Deswegen können wir da nicht so viel zu antworten. Aber jetzt kommen wir nämlich schon zum ersten Mal dabei. Denn Hotte hat natürlich extra für dich eine ganz persönliche Antwort eingesprochen.
Vielen Dank, Timon, für deine nette Mail. Freut mich natürlich sehr, dass dir die Geschichte gefallen hat und stand ja auch drin, dass dir die anderen auch ganz gut gefallen haben. Das freut mich natürlich immer zu hören. Es macht mir auch sehr viel Spaß, die zu schreiben bzw. dann aufzunehmen, so ein bisschen Hörbuchzeug quasi zu machen. Und kommt bestimmt auch bald mal wieder. Ansonsten habe ich auch einen Soundcloud-Account, wo die auch, falls ich irgendwann mal welche fertig habe, die gerade nicht als Off-Duty quasi passen, weil irgendwie schon das nicht so lange her ist, dass die letzte Geschichte mal war. Da bin ich auf soundcloud.com/hp-texter mit Doppel-X. Kannst ja mal reingucken, da sind die alten auch schon hochgeladen, die neueste hau ich da jetzt auch mal bald drauf. Und dann, da kommt bestimmt ab und zu mal irgendwas, wenn man Bock hat, kann man da mal reingucken. Also vielen Dank für die Mail.
Alles klar, dann hätten wir das auch nochmal. Danke für die Mail, Timon. Und wenn auch ihr uns schreiben wollt, dann macht das doch an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum ersten Film und das ist Lion.
Herzlich willkommen ins Wohnemir Meiermanns Zahngold Emporium. Hier bei uns finden Sie auf 3600 Quadratmetern alles, was Ihr Zahngoldherz begehrt. Sie wollen Ihr Gold zu Geld machen? Etage 1. Sie suchen ein ganz bestimmtes Stück Zahngold für Ihre Zahngoldsammlung? Etage 3. Sie suchen nach freshem Zahnbling für den besonderen Anlass? Etage 7. Ob kaufen, tauschen oder leihen, alles ist möglich. Was kann ich für Sie tun?
Ich würde gern was leihen.
Lion basiert auf dem biografischen Buch A Long Way Home von Saru Brierley und eben auch auf dessen wahrer Lebensgeschichte. Der Film ist das Regiedebüt von Garth Davis und es spielen mit Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, Faramir aus Herr der Ringe sowie Sunny Power als fünfjähriger Saru. Und die Geschichte geht wie folgt. Saru ist ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder irgendwo im Nirgendwo in den indischen Bergen lebt. Ganesthili nennt er seinen Heimatort. Stimmt aber nicht. Dort macht er nur die coolsten Sachen, von denen jeder kleine Junge träumt. Seine Hobbys, Kohleklumpen sammeln, um sie gegen Milch und Essen zu tauschen. Auf Bahnschienen langgehen, sich nichts auf dem Bazar leisten können, sowie seiner Mutter beim Steinekloppen helfen. Wow, wann kommt dazu das Nintendo-Spiel raus, frag ich mich. Anyway, eines Tages hilft der kleine Saru seinem Bruder bei einer Nachtschicht für die Arbeit. Fahren sie mit dem Zug in eine nahegelegene Stadt. Doch als sie dann ankommen, ist Saru schon friedlich weggepennt. Sein Bruder geht trotzdem arbeiten und lässt Saru alleine. Irgendwann nachts wacht der Kleine dann völlig verwirrt auf, bekommt Angst, versteckt sich in einem leerstehenden Zug, nur um da dann prompt wieder wegzuknacken. Ja, blöd nur, dass der Zug ohne Zwischenstopps bis nach Kalkutta fährt, mehrere Tage und 1600 Kilometer weit weg. Und noch blöder, dass Saru nur Hindi spricht und nicht Bengali wie alle anderen in Kalkutta. Also kann dem Kleinen halt niemand helfen. Er landet erst ein paar Monate auf der Straße, dann in einem Waisenhaus und wird schließlich von einem australischen Ehepaar adoptiert. Ja, wir springen 20 Jahre in die Zukunft. Saru ist mittlerweile ein junger Erwachsener, spricht perfektes Englisch, möchte Hotelmanagement studieren. Doch die Erinnerungen an seine Kindheit lassen ihn nicht los und eigentlich möchte er nichts lieber als seine Mutter und seinen Bruder wiederzufinden. Ja, hier treffen wir dann den eigentlichen Helden des Films, Google Earth. Werden Saru und Google Earth es schaffen, Sarus Familie wiederzufinden? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Max, wie fandest du Lion?
Ja, genau, du hast es ja schon eben auch so vorgetragen. Der Film ist im Prinzip unterteilt in zwei Episoden, sag ich mal. Wir haben einmal eben das Verlorengehen, die schrecklichen Erlebnisse im Zug, nach der Zugfahrt und Adoption und dann eben die große groß angelegte Rückkehraktion mit Hilfe von Google Earth. Genau, und ich glaube, den Film muss man, du hattest es auch in der Vorbesprechung schon angekündigt und du siehst schon auch ein Stück weit in der Besprechung eben auch unterschiedlich nochmal bewerten. So, ich denke, ich finde zunächst einmal, dass dieser Film halt schon emotional ganz gut ins Herz boxt. So, also der, trotz seiner hochemotionalen Thematik, aber irgendwie anständig bleibt und sich schon bemüht, obwohl es eben so einfach wäre, die großen Orchesterstrings auszupacken und den Zuschauer so die Kitschrutsche runterzuballern, finde ich, bemüht er sich doch sehr und für mich schafft er das schon auch irgendwie doch den richtigen Ton anzuschlagen und schon das richtige Maß an Sentimentalität und Ernsthaftigkeit findet und dabei nicht komplett zum Kitsch verkommt. So, ich meine, die Dramatik ist ja dieser Lebensgeschichte von ich habe den Namen vergessen, Saru, natürlich inhärent. So, da kann man ja, da brauchst du ja gar nicht mehr, da brauchst du ja nichts mehr hinzuschreiben, da brauchst du eigentlich nicht mal einen Score drunter. So, das ist einfach so alles so schrecklich und traurig. Oft bin ich ja auch jemand, weil wenn wir es von Biopics haben, die ja höchst dramatisch sind, dass ich sage, mich nervt das oder ich bin gelangweilt. Hier war ich aber schon gut involviert. Ich finde, man hat hier schon, eben wie ich das ja auch eben schon sagte, ein gutes Maß gefunden, um sich an so eine Geschichte heranzutrauen und auch Leute wie mich, die da gerne vielleicht auch mal voreilig sagen, oh nee, ich nicht schon wieder so ein Cheese-Kram, da bei einer Stange zu halten. So weit, so gut. Irgendwann ist dann aber auch mal Schluss. Also, aber gut, vielleicht sag du erst mal was. So, das ist natürlich alles vorwegnehmen.
Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und der bekannte Filmkritiker Waldemar von Wallenstein, der hat in seinem Filmkunde-Ratgeber von 1873, hat er mal gesagt, ich zitiere, jeder gute Film sollte es schaffen, mit 57 Flashbacks und 13 Traumsequenzen auszukommen. Alles, was darüber hinausgeht, ist Wackshit. Ja, Lion hat diese Richtmarken leider ums mindestens Fünffache überstiegen. Für mich insgesamt ein ziemlicher Griff ins Klo, dieser Film. Mhm. Also vorne gut, hinten kacke, ist für mich so ein bisschen mein Fazit. Könnte auch eine Frisur sein.
Gibt's, glaube ich, vielleicht.
So ein klassischer Zwei-Hälften-Film halt. Aber für mich mit dem absolut sehr großen Nachteil, dass die zweite Hälfte für mich mit die größte Kacke ist, die ich seit längerem gesehen habe. Für mich stimmt hier eigentlich fast gar nichts. Ich erkläre das später gerne genauer, aber ich fand diesen Typen, Dev Patel als Erwachsenen, hochgradig unsympathisch. Die Story war ziemlich gehaltlos. Irgendwie das ganze Konzept dahinter habe ich nicht verstanden und ich muss es auch mal so klar sagen, es hat mich ohne Ende gelangweilt gegen Ende. Aber ja, hören wir mal, was Hotte zu sagen hat zu Lion. Ja. Hottes erste Eindrücke.
Ja, wie war Lion? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der klassische Oscar-Biopic vom letzten Jahr, finde ich, gewesen. Und ich glaube, Letztes Jahr hätten wir das hier vielleicht abgewatscht, weil es in diesem ganzen Sumpf von anderen Biopics ziemlich untergegangen wäre. Dieses Jahr gab's die aber nicht so viel und irgendwie ist es ja dann doch eine beeindruckende Geschichte und ich fand vor allen Dingen schauspielerisch fand ich das okay. Kann man sich ganz gut angucken, wenn man Bock auf so Oscar-Tierjerker-Drama hat, was ja auch am Ende dann eine schöne Geschichte einfach ist. Funktioniert schon, ist aber ja jetzt auch nicht so großartig, glaube ich, wie manche Leute sagen. Aber man kann es sich schon angucken. Dev Patel macht seine Sache wirklich sehr gut, finde ich.
Ja, soweit von Hotte, fand den anscheinend nicht schlecht. Ich glaube, ich muss den Film allerdings schon abwatschen gegen Ende. Hotte hat auch die Schauspieler nochmal angesprochen, Dev Patel. Ich glaube nicht, ich fand den auch nicht schlecht. Ich fand nur den Charakter, den er verkörpert, nicht besonders gut. Aber fangen wir mal von vorne an. Der Film ist ja, wie gesagt, in zwei Hälften unterteilt und die erste dreht sich halt um den fünfjährigen Saru und eben um die Geschichte des Verlorengehens, bevor dann das Wiederfinden dann stattfinden kann in der zweiten Hälfte. Ich fand die erste Hälfte sehr schön. Ich fand sie emotional ein bisschen eintönig. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Max, aber für mich war das von der Gefühlsebene die ganze Zeit so durchgängig so, ach Mensch, das arme Kind. Ach Mensch, das arme Kind geht verloren, das arme Kind sitzt jetzt allein im Zug, arme Kind lebt jetzt auf der Straße. Okay, hört sich jetzt ein bisschen hart an.
Ja, schon.
Aber okay, dann sage ich es mal so, ich fand die erste Hälfte trotzdem sehenswert. Und das liegt für mich vor allem an Sunny Pawar, das ist der Kinderschauspieler, der den fünfjährigen Saru gespielt hat. Ich fand das ganz großartig, diesen kleinen Jungen. Und auch mal ganz allgemein, was ist in letzter Zeit eigentlich mit Kinderschauspielern los? Krass, also er hier, der Typ aus Moonlight, auch der Junge aus Room, alles echt Bombenleistung. Okay, das deutsche Kino hat mit Chick ein bisschen, weiß ich nicht, lässt sich drüber streiten. Aber ich fand die erste Hälfte vor allem auch sehr schön abgefilmt. Also die große Welt aus der Sicht von so einem kleinen Jungen.
Total.
Ich fand das kameratechnisch sehr gut und auch diese Reise ist eben auch eine sehr, sehr erzählenswerte Geschichte, die für mich auch so die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Also Mitgefühl, klar, das habe ich gerade ein bisschen übertrieben zynisch angesprochen, aber auch eben so ein bisschen diese kindliche Verspieltheit dahinter, so diese Naivität, natürlich auch die Gefahr, die dann daraus entsteht. Ich fand das recht gut. Dann hören wir doch jetzt mal, bevor du was sagst, Max, erstmal was Hotte denn zu der ersten Filmhälfte zu sagen hat.
Ja. Die erste Hälfte fand ich auf jeden Fall schwächer als die zweite. Fand ich einfach irgendwie zu lang hauptsächlich. So, man hat's dann, ja, natürlich ist das irgendwie bitter, dass da so ein fünfjähriges Kind völlig auf sich alleine gestellt in Kalkutta rumrennt, aber das peilt man irgendwie auch dann relativ sofort, diese Verlorenheit und dass es eben schrecklich ist und dass er halt irgendwie gucken muss, wo er bleibt. Aber naja, da wird ja auch dann gar nicht geredet eigentlich im Großteil und so diese ganze Storyline mit dieser Frau, bei der er zuerst unterkommt und dann da aber auch wieder wegrennt, so, das braucht der Film irgendwie einfach nicht und das zieht sich da, finde ich, ganz schön in die Länge und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, ja, wann geht's denn jetzt endlich quasi mit dem richtigen Film los, weil ja irgendwie schon von Anfang an klar ist, dass es halt in der Vergangenheit spielt und man möchte dann einfach wissen, wie es weitergeht und das zieht sich ein bisschen und die, ja, das ist nicht unbedingt zuträglich für die Stimmung, würde ich sagen, weil man halt zu sehr dann doch drauf rumreitet, dass dieser Junge jetzt dann da alleine in dieser großen Stadt ist, so, ja, da brauche ich aber nicht 1000 Szenen von.
Ja, es fängt ja eigentlich fast so ein bisschen an wie so ein Kinderabenteuerfilm, aber gone horribly wrong so ein bisschen. Ne? Also es ist natürlich das ist kein Spaß, da gibt es kein Auffangnetz, wie sich dann ja auch immer mehr herausstellt. So, also man könnte ja meinen, okay, du steigst halt in den Zug ein als Kind, gut, in Deutschland steigst du an der nächsten Station aus vielleicht oder dann gehst du zum Schaffner, sagst, ich bin hier, weiß nicht wo, muss irgendwie wieder zurück, guckst ins Telefonbuch, rufst Mutti an, zwei Stunden später bist du wieder zu Hause. Ja gut, ist hier nicht der Fall. So, das ist natürlich auch schon krass, wie es einfach auch heutzutage natürlich noch möglich ist, in einem Land verloren zu gehen, so, weil einfach gewisse Strukturen nicht gegeben sind und das ist jetzt für mich
auch die Unterschiede in der Sprache
kommen dazu. Unterschiede in der Sprache kommen dazu, natürlich, und ich meine, er ist ein kleiner Junge, so, der hat natürlich, weiß ich, der ist viel zu jung, der hat irgendwie keinen Schülerausweis dabei oder sonst was, so, sondern der geht halt wirklich einfach verloren und das ist ja nicht, dass er in die Hände von Menschenhändlern geraten ist, die auch wirklich das verhindern, dass er zurück nach Hause kommt, sondern nein, er weiß einfach, es gibt einfach keine Möglichkeit, das herauszufinden, so, und das ist schon auch unglaublich traurig einfach so, weil die Mutter ist ja da, also das wissen wir, die Familie gibt es ja noch, zumindest, die gibt es noch. Und er geht einfach weg und muss einfach sein Leben weiter fristen, wissend, dass da irgendwo noch wer ist. So, und das ist schon krass. Dazu natürlich auch die Schilderung seiner Erlebnisse, ne, in diesem Kinderheim, die natürlich absolut grauenhaft sind. Misshandlungen, Vergewaltigung etc. ist natürlich alles schrecklich. was Horst angesprochen hat, klar, die Vorgeschichte, ich verstehe, was er meint, das zieht sich schon ein bisschen und wir als Leute, die natürlich regelmäßig Filme gucken, es werden natürlich dann auch manchmal ungeduldig, weil wir natürlich auch manchmal, vielleicht dann auch zu ungeduldig sind, weil wir keine, weiß ich nicht, manchmal auch keine Lust mehr haben auf irgendwie detailreichere Erzählungen, sondern wir dann auch so ein bisschen nach dem Plot gieren sozusagen. Weiß ich nicht, ob die erste Hälfte, in der wir Charu als kleinen Jungen verfolgen, ob die wirklich für mich zu lang war. Ich fand das eigentlich okay, ich fand das auch gut dargestellt, auch wie er eben verschiedene Menschen trifft. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und wie die auch auf ihn reagieren und man sich natürlich auch Zuschauer auch selber die Frage stellt, wie wäre das eigentlich, wenn du irgendwo da so ein Kind alleine rumsitzen siehst, so, was ist da eigentlich los? Und das hat mir schon vieles eigentlich ganz gut gefallen. Und dann auch bis zu dem Punkt, als er dann eben aufgenommen wird von Faramir und Nicole Kidman und dann noch aus Gilead kommt, um gegen die Orks zu kämpfen, als Kindersoldat, war dann aber wieder so, da war es dann trotzdem so ein bisschen, okay, jetzt kommt noch ein bisschen frischer Wind rein. Zumal, also auch vor allem, weil mir Nicole Kidman und eben, wie heißt denn der? Da heißt nicht Faramir.
David Wenham
auch sehr gut gefallen haben. Die haben ja eigentlich recht kleine Rollen und bekommen nicht so viel Sendezeit. Die, finde ich, nutzen sie aber sehr effektiv und bringen schon, finde ich, sehr gut dieses Bild rüber eines Paares, das sich dazu entschließt, Kinder zu adoptieren. Und man merkt eben schon, so wie sich das wünschen, wie sich auch freuen, aber dann eben natürlich auch damit zu kämpfen haben, dass sie eben ein Kind adoptieren mussten, das, weiß Gott, lieber wahrscheinlich zu Hause wäre. Und sie nehmen ja auch nicht nur Charu auf, sondern eben noch ein anderes Kind aus Indien.
Ja.
Und dieses Kind kommt ja auch dann auch mit dieser Adoptionssituation überhaupt nicht zurecht, sondern ist schwerstens traumatisiert. Genau. Und das ist natürlich auch nochmal eine interessante Sicht, weil wir hier eben nicht nur diesen Film haben, Kind geht verloren, wird adoptiert und dann ist eigentlich erstmal alles tutti und irgendwann wird er gerne nochmal Mama treffen, so, ne? Sondern wir kriegen hier schon brutal mitgezeigt, sozusagen, ja, wie es halt auch gehen kann. So, also da ist nicht nur alles Zucker, weiß Gott nicht.
Ich sehe das so ein bisschen wie Hotte, dass halt eben, er meinte ja auch so wie ich das vorhin überspielt gesagt habe, dass es ein bisschen eintönig und vielleicht ist, also war und ein paar Szenen vielleicht zu viel sind, aber trotzdem ist die erste Hälfte für mich dramatisch absolut gehaltvoll. Also was da passiert, diese Reise, ich hab mich da nicht unbedingt gelangweilt, ich habe da sehr gerne zugeguckt und das war ja auch facettenreich genug, da eben dieses Abbild der indischen Slums vielleicht oder einfach wieder noch diese Zustände sind. Das war schon gut und das war auch nicht unbedingt so beschönt, wie man das vielleicht aus einer anderen Produktion jetzt gesehen hätte. War schon nicht schlecht. Aber dann irgendwann gibt's halt diesen Cut und Saru ist 20 Jahre älter, ist jetzt erwachsen und dann geht die zweite Hälfte dieses Films los. Und die, das hat dann so ungefähr noch 15 oder 20 Minuten gedauert, dann war ich aus dem Film irgendwie raus. Und das lag für mich vor allem daran, dass ich den Charakter Saru als Erwachsenen so richtig unsympathisch fand. Also ich glaube, das Konzept des Films ist, dass man halt das Mitleid, was man mit ihm haben soll und was man ja auch hat, weil er eben eine außerordentlich schwere Kindheit hinter sich hatte, das hat für mich nicht gereicht, um zu rechtfertigen, wie krass er sich verhält. So ich-bezogen und so mitleidig. Und ich habe echt, also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so Digga, dann mach doch was, so, dann hör doch mal auf, alle Leute um dich rum irgendwie anzufahren und irgendwie dir es mit deiner Mutter, deinem Vater und deiner Freundin und deinem Bruder zu verkacken und irgendwie nur Bier zu trinken und in der Jogginghose zu Hause zu sitzen, dann so, komm mal klar, so, weißt du, dabei möchte ich dir eigentlich gar nicht zugucken. Weiß ich nicht, aber das, ich weiß nicht, woran das lag, dass der hier so abgebildet wurde, dieser Charakter. Und natürlich, er ist traumatisiert und das reicht für mich irgendwie nicht als Entschuldigung, weil er eben doch eine sehr privilegierte Jugend dann ja auch durchlaufen hat. Wie hast du das gesehen?
Ich verstehe absolut, was du meinst. Klar, ich meine, das weißt du ja auch und ich ja, ne, nochmal für den Zuhörer, der jetzt vielleicht denkt, Gott, was sind das wieder für Arschlöcher, den ich jeden Sonntag zuhöre. Natürlich, natürlich darf jemand sich so fühlen und irgendwie Mist bauen oder Depri sein oder sich scheiße fühlen. So, das geht ja auch Leuten so, die halt nicht so eine Kindheit durchlebt haben. So, das gibt's ja auch klar. So. Klar, das ist im Film natürlich manchmal vielleicht anstrengend, vielleicht, weil man es schon häufig gesehen hat und vielleicht, gut, wenn man dann auch noch das Problem hat, so wie du es ja jetzt auch beschrieben hast, dass man den Protagonist noch nicht so mag oder den Cast quasi, dann wird's natürlich auch schwierig. Also ich meine, klar, es ist eh schon anstrengend, so einem jemanden, der selbstzerstörerisch unterwegs ist und selbstmitleidig zuzugucken, wenn du dann auch noch die Person nicht leiden kannst, wird's noch ungleich anstrengender. Das ist klar. Ich finde schon, dass, und da gebe ich bin ich auch bei dir, glaube ich. Die zweite Hälfte sozusagen, die Suche nach der Heimat, die Rückkehr des Königs, zieht sich einfach, zieht sich für mich ungemein. Da ist natürlich, sagen wir hier fast jede Woche, ist langweilig, tut mir leid. Ich war halt schon, eben weil die Kindheit bis zur Adoption hat ja eine Weile gebraucht und da war ich, es ist einfach so ein, man hat ja so ein Gefühl sozusagen, wenn man einen Film guckt, wo man denkt, okay, jetzt müsste man bei der Hälfte sein sozusagen oder jetzt müsste jetzt noch das und das kommen und dann wird's, okay, und dann rappen wir das Ganze. Und hier hatte ich das Gefühl, oh, da wurde mir dann nicht mehr so viel Neues oder Spannendes gezeigt. Also dann ist wieder, merkst du, okay, natürlich, du hast den erwachsenen Mann, der immer mehr in Konflikt gerät aufgrund seiner Vergangenheit, aber das wird für mich irgendwann dann doch so, war für mich dann doch zu repetitiv dann doch und du erlebst ihn dann in irgendwelchen sozialen, also Situationen mit Gleichaltrigen, die halt nicht so eine schlimme Kindheit hatten und klar, dann wird dir das natürlich dann auch auf dem Tablett serviert, ja, aber ihm geht's trotzdem irgendwie nicht gut. So, und das war mir dann irgendwie nicht interessant genug, vielleicht waren mir die Dialoge dann, oder wie man das dann eben filmisch umgesetzt hat, nicht interessant genug, denn natürlich kann man sagen, für ihn ist die Situation hochemotional und natürlich, wenn Menschen sich emotional ausdrücken, dann tätigen sie verkürzte Aussagen. Das ist klar. Aber das ist eben manchmal beim Zugucken sehr anstrengend, sozusagen. Also weil die Dialoge einfach nicht so spannend sind, vielleicht auch. Ja.
Und vor allem ist ja auch die Hauptgeschichte der zweiten Hälfte eben seine Anstrengung, seine Familie wiederzufinden. Aber das passiert ja nicht via einer Reise durch Indien, sondern eben er sucht monatelang bei Google Earth.
Ja.
Und das ist natürlich auch schwierig. Wie willst du es machen? Wie willst du eine Zeitperiode von 3 Monaten filmisch umsetzen, in dem Typ nichts macht, außer in Jogginghose auf der Couch zu sitzen und sich Sachen auf Google Earth anzugucken?
Ja.
Aber wie der Film es macht, fand ich nicht gut, weil du hast ja nun mal einen Reisefilm ohne die Reise. Mhm. Also diese große Entdeckungstour, die Saru halt durchläuft, die spielt eben nun mal nicht in Indien, sondern vor seinem Laptop. Und um dann nochmal auf diese Flashbacks zu sprechen zu kommen,
ja,
hast du ja gar keine andere Wahl. Er ist ja nirgendwo, außer in seinem Wohnzimmer.
Stimmt.
Und dann musst du halt alle 37 Sekunden Flashback vom malerischen Indien einspielen, damit der Zuschauer nicht merkt, wie kacke langweilig das ist, was er hier gerade sieht, weißt du?
Ja. Insofern ist es natürlich schon, clever gemacht, sozusagen die Gaps zu füllen, ne, mit eben dem Material, um sozusagen, es macht natürlich Sinn, dieses Footage dann zu liefern, weil natürlich es gar keine tatsächliche Reise gibt. So, insofern kann man sagen, ist natürlich clever. Gut, aber ob einem das beim Zuschauen so gefällt, ist eine andere Frage. Und da bin ich absolut bei dir. Das verstehe ich, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, okay. Ja, und was mich auch, wollen wir erstmal Hottes kurz machen?
Ja, genau.
Ja, mal gucken, was Hotte so zur zweiten Hälfte zu sagen hat.
Zweite Filmhälfte fand ich auf jeden Fall besser, wie ja schon gesagt, als die erste, weil Dev Patel hauptsächlich hier die Sache sehr gut macht und ich fand auch Rooney Mara ziemlich stark und vor allen Dingen fand ich, habe ich den beiden zusammen als Pärchen gerne zugeguckt. Insgesamt ist so ein bisschen das Problem, dass dann doch sehr wenig geredet wird in dem Film und irgendwie ganz viel einfach in den Blicken drin ist. Das funktioniert über weite Strecken, aber so richtig habe ich eigentlich schon auch mal drauf gewartet, dass er sich wirklich mal erklärt, so, weil er muss ja, ich meine, klar will er irgendwie wissen, was bei ihm wirklich bei ihm ganz zu Hause los ist und ob wie es den Leuten geht und so, aber er unterhält sich damit wirklich über niemanden und man muss sich das alles so selber ein bisschen zusammensuchen. Aber hier funktioniert der Film. Es wird dann halt irgendwann gegen Ende dann doch recht kitschig, so vom einfach von der Kameraführung her und so, und dass dann nochmal der Soundtrack ballert und dann soll man halt heulen und dann heult man auch, aber denkt sich so ein bisschen, ja gut, es wird jetzt aber schon auch, ist dann halt ein bisschen, ja, also die eine Szene zum Beispiel, ja gut, will ich jetzt nicht spoilern, aber die ist halt ellenlang und man guckt die ganze Zeit drauf und irgendwie, ja. War aber okay und auch hier Nicole Kidman und Faramir
aufgestoßen. Fand ich
sehr stark. Also da hat wirklich auch viel gepasst in der zweiten Hälfte, aber man hätte vielleicht eigentlich, ja, wie gesagt, also ich glaube, mir hätte es gereicht, wenn die erste Hälfte 10 Minuten lang gewesen wäre und dann, oder von mir aus 20, und dann wäre die zweite Hälfte auch, glaube ich, besser gewesen, weil man dann nicht schon so übersättigt gewesen wäre von diesen Bildern der Einsamkeit. Vielleicht.
Ja, für Hotte hat es funktioniert, aber er spricht auch an, was eigentlich auch eins meiner Hauptprobleme ist mit der zweiten Hälfte, nämlich, dass sehr wenig geredet wird oder generell, muss man anders auszudrücken, diese Nebenhandlungsstränge, also diese ganzen persönlichen Konflikte, die so zwischendrin mal so aufkommen, werden für mich überhaupt nicht erforscht, sondern nur mal so kurz genannt im Nebensatz und dann so links liegen gelassen. Also, um mal ein paar Beispiele zu sagen. Saru sagt irgendwann zum Beispiel mal im Gespräch mit seiner Freundin, dass er sich eben schuldig fühlt, weil er jetzt hier ein privilegiertes Leben führen darf, während seine Familie halt immer noch Steine hacken muss, jeden Tag. Ja. Das wird hier reingeworfen, wird nicht weiter drauf eingegangen. Dann die Rolle von Nicole Kidman, also seine Adoptivmutter, die eröffnet ja dann Saru so gegen Ende des Films, dass sie ihn aus Überzeugung adoptiert hat und nicht, weil sie unfruchtbar ist, so wie er es immer geglaubt hat. Und zwar, weil sie und eben ihr Mann der Meinung sind, dass es schon genug Menschen auf der Welt gibt. Und da sage ich mir halt so, ja cool, interessant, redet da noch mal drüber. Nee, na gut. Oder halt Sarus Adoptivbruder auch, der hat halt irgendwelche psychischen Probleme. Und da sieht man halt eben klar diese, ja, diesen Zwiespalt, dass eben diese Adoption natürlich auch nicht nur was Positives ist. Er ist halt so ein Typ, der sich dann auch selber verletzt. Das sieht man zweimal, bleibt aber auch unkommentiert. Ja. Und das fand ich halt so schade, weil dieser Fokus so sehr nur auf Saru liegt. Und wie ich schon angesprochen habe, fand ich das nicht sehenswert, seine Geschichte in der zweiten Hälfte, und mochte ihn halt auch einfach
nicht. Nice, ja, das ist stark. Nee, kann ich total gut nachvollziehen. Und das fehlte mir in der zweiten Hälfte auch. Horst hat es gesagt, du hast es gesagt. Da wird dann viel über Bilder, irgendwie will dann gesprochen werden, aber irgendwie, ja, hätte es für mich auch ein bisschen mehr noch gebraucht, mal wieder ein bisschen mehr Tiefe. Das haben wir ja auch durchaus mal gehabt. Ich muss gerade so an Still Alice denken, dass du dann sozusagen, du hältst die Kamera halt auf eine Situation und du hast halt natürlich verstanden nach einer Weile, dass das jetzt irgendwie schwierig ist für ihn oder für alle Beteiligten. Ja. Aber da brauchst du dann manchmal vielleicht noch mal mehr, vielleicht ein gutes Gespräch, so wie im echten Leben ja auch. So, ich meine, ich habe jetzt verstanden, dass wir gerade ein Problem haben, aber lass uns doch mal vielleicht mal ein Wort dazu sprechen. Macht's vielleicht für alle verständlicher und für die Zuschauer bei dem Film noch mehr. So, das ist irgendwie ganz, finde ich ganz hilfreich. Ja, ich finde für mich auch schwierig, dass man auch so den, gerade auch diese Geschichte des Adoptivbruders so sehr doch irgendwie nur am Rande, das ist wirklich eine Randnotiz, finde ich. Er besucht ihn dann im Erwachsenenalter einmal, er wohnt dann irgendwie in einem Bauwagen oder in einem Trailer alleine an irgendeinem See und sitzt da und qualmt und dem geht's halt richtig scheiße. Der hat, ich weiß nicht, ob er Psychosen hat oder auf jeden Fall leidet er regelmäßig unter irgendwelchen Krampfanfällen, ihm geht's richtig dreckig. Und das ist halt dann einfach so. Und er sagt eben, ja gut, ich komme mit meinem Leben nicht so gut zurecht und mir geht's halt scheiße. Und Saru sagt, ja, für mich ist irgendwie okay. Ich hab gut frisierte Locken. So, weißt du, so, wunderbar. Ich sehe smart aus. Als Zuschauer dachte, ihm gehört ein Start-up. Er macht aber gerade eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Okay, ja, aber ja, mir fehlt es da doch auch genau wie dir an noch so ein bisschen, was wir häufig sagen, so ein bisschen mehr an Tiefe. Mhm. Und das hätte über Gespräche kommen müssen, finde ich. Und so ist es, ja, wird der Film dann doch am Ende ein bisschen sehr so in den Sonnenuntergang zu Ende geritten, so finde ich. Das ist emotional, das ist auch schön, man freut sich auch, aber man ist schon so im Gehen. Also man verlässt schon so, man hat das Gebäude schon angefangen ein bisschen vorher zu lassen, man hat den Hut schon fast auf eigentlich. So.
Sehr gut beschrieben. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Punktevergabe und dann fragen wir mal Hotte, wie viele Punkte er denn leihen
würde. Oh, das wird spannend.
Ich muss sagen, wie gesagt, für einen Oscar-Biopic ist das Ding echt in Ordnung. Es ist halt, nehmt euch Taschentücher mit ins Kino und wenn ihr Lust darauf habt, mit Taschentüchern ins Kino zu gehen und sie dort auch zu benutzen, dann kann es schon genau das Richtige sein. Es ist auf jeden Fall, man macht nichts falsch, wenn man sich diesen Film anguckt. Man muss ihn jetzt aber auch nicht unbedingt gesehen haben, würde ich sagen. Von mir kriegt Lion 7,5 von 10 Punkte und viele davon für Dev Patel.
Ja, von mir gibt's für Lion 6 von 10 Punkte. Punkten.
Punkten.
Scheiße, das gibt's doch gar nicht. genau, 6 von 10. Dafür, dass, ja, was ich auch in meinem Eingangsmonolog irgendwie erwähnte, dass man sich, ja, ich finde, dass man schon einen guten Ton getroffen hat, um sich dieser Thematik anzunehmen. Man hat die gut erzählt, finde ich. Wir haben darüber gesprochen, dass wir vielleicht manchmal finden, mal wie oft, dass er ein bisschen Längen hat und dass er in der zweiten Hälfte, ja, so ein bisschen einen nicht mehr bei der Stange hält, nicht unbedingt wegen der Länge, aber wegen der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt. Denn wir haben, die Situation ist eben, wir haben sie beschrieben, jemand sucht im Internet über Google Earth einen Ort. Das ist, da muss man sich was einfallen lassen, wie die Macher das getan haben. Ist an sich okay, kann man auch so machen, ist aber zum Zuschauen war es für mich ein bisschen uninteressant und ja, soweit, warum, gut, ich habe ja gesagt, warum ich den Film so finde, wie ich ihn finde, okay, 6 von 10 dafür, ist aber keine vertane Zeit, so.
Ja, mir hat das einfach an an der Legitimation für diese Geschichte dann in der zweiten Hälfte einfach ganz klar gefehlt. Und außerdem kommt dann für mich, also ich fand die Machart nicht so gut. Ich hatte es letztens mal bei Hacksaw Ridge, glaube ich, gesagt, da habe ich gesagt, der Film will dein Mitleid nicht. Dieser Film will ausschließlich dein Mitleid gegen Ende. So wie bei einem guten Fußballspiel wird hier links mal kurz Tiefe angetäuscht, aber da kommt der Steilpass rechts in die Tränendrüsenzone. Das war für mich so der letzte Eindruck, und der letzte Eindruck ist ja dann oft auch der, der bleibt. Und auf die erste Hälfte war wirklich grundsolide und auch wirklich sehr, sehr sehenswert. Ein bisschen Slumdog Millionär Light vielleicht, um es nochmal so negativ auszudrücken. Zweite Hälfte war für mich ein fetter Griff ins Klo. Insgesamt gibt's von mir hier 4 von 10.
Alright.
Alles klar.
Mal kurz, kann sein, dass ich noch heißes Wasser ab. Vielleicht setzen wir noch einen Tee auf. Bin gleich wieder da.
Ja, bitte.
Wie schnell kommt man... Wie kommt man am schnellsten nach Dresden?
Na, mit dem Train nach Busan.
Train to Busan ist ein südkoreanischer Zombiefilm von Yeong Sang-ho und ist die Fortsetzung seines Films Seoul oder Seoul Station. Der auch 2016 rauskam und der allerdings mehr Sozialdrama war als Verfilmung der Zombie-Apokalypse. Jo, und Train to Busan hatte sein Debüt letztes Jahr in Cannes. Und in Deutschland erscheint der Film jetzt hier am 3. Februar 2017, wie sich's gehört, auf Blu-ray zusammen mit seinem Prequel zu Soul Station. Ja, ab in den Warenkorb, schon mal alle Zuhörer, zack, und direkt auschecken und kaufen, glaube ich, vielleicht. Ja, wir geben euch vielleicht Gründe oder nicht. Ja, und worum geht's? Ja, wir haben die Tochter von Hedgefondsmanager Seok Wo. Und die möchte ihren Geburtstag in Busan verbringen. Dort lebt nämlich ihre Mutter und, Seok Wo oder Wo hat sich schlussendlich überreden lassen, ja, dann doch dort dann auch mit ihr hinzureisen. Die sind nämlich geschieden und ist natürlich ein bisschen unangenehm. Können wir alle nachvollziehen. Naja, und für ihre Reise, wie der Titel ist ja auch verrät, ja, nehmen sie den Zug von Seoul aus, ja, Richtung Busan. Die beiden rollen den Käse dann zum Bahnhof und kurz nachdem das Dampfrost selbigen verlässt, sieht Soo Ahn, wie auf dem Bahnsteig ein Bahner angegriffen wird. Aber der Papa schläft und der Zug rollt weiter. Was soll passieren? Ist halt so, nehme ich an, in Korea. Gut. Während der Zug den Bahnhof verlässt, erfahren wir noch gleichzeitig, oder beziehungsweise kurz bevor er den Bahnhof verlässt, dass ein Mädchen mit starken Verletzungen sich in den Zug retten konnte. Ja, ob dieses dann auch die leibreizende Schaffnerin beißt und die Passagiere ihrem tödlichen Zombie-Virus aussetzt, man weiß es nicht. Ich lasse das mal offen. Jedenfalls begibt es sich, dass Seok Wo und seine Tochter sich mit anderen Fahrgästen im vorderen Teil des Zuges verbarrikadieren müssen und dort einer Entsatzschlacht kämpfen. Und das alles auf dem Weg nach Busan. Und die Frage ist für mich heute mal ohne Wortspiel. Malte, du hast ihn, glaube ich, auch geguckt. Wie hat dir denn so gut gefallen?
Wow, wirklich ein toller Pun. Ich habe dummes Zombie-Geschnetzel erwartet und es nicht bekommen. Und das war sehr schön.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Diese komplette Splatter-Geschnetzel-Ebene ist hier gar nicht so richtig vorhanden.
Das genau.
Wird größtenteils mit ein paar Baseballschlägern mal gekämpft. Stattdessen kriegen wir einen ziemlich durchdachten Zombie-Film mit dann auch einigen recht intelligenten Ansätzen. Ich muss auch direkt sagen, die waren nicht ultra tiefgründig und es ist auch nicht unbedingt was super Neues. Aber es ist eben kein Film über Zombies, sondern mehr über menschliches Verhalten im Angesicht der Zombie-Apokalypse. Und dann hast du halt so coole Sachen wie Egoismus gegen so Altruismus. Soll ich lieber mich selber retten? Soll ich lieber die anderen retten? Und der Film macht dann doch eine ganz coole Aussage, dass es dann eben doch die Egoisten sind am Ende, die so die anderen links liegen lassen zum eigenen Vorteil, die am Ende vielleicht ein bisschen besser wegkommen. Und diese Wandlungen hast du dann eben auch in der Figur des Vaters. Er ist halt so ein Hedgefund-Manager und sagt halt am Anfang, als dann klar ist, oh Gott, diese Leute sind eventuell Zombies, sagt er dann seiner kleinen Tochter, kümmere dich nur um dich selbst. Alle anderen sind jetzt egal, du musst um dein eigenes Überleben jetzt kümmern. Und dann eben die Wandlung dann gegen Ende doch dann eher zum Teamplayer. Fand ich sehr cool. Also das ist alles nichts, wie gesagt, was wir nicht schon mal gesehen hätten, auch im Zombie-Genre, aber eben als Unterbau für so einen Film, der doch wirklich sehr, sehr deutlich auf Unterhaltung ausgelegt ist, hat es mir allemal gereicht. Fand ich sehr positiv.
Ja. Du hattest es jetzt am Anfang auch schon erwähnt und das ist auch tatsächlich mein erster Punkt, was ich sehr erfrischend empfunden habe. ist einfach der Fakt, dass es ein Zombie-Film ist, aber der wirklich ohne die ganz großen Abscheulichkeiten einfach auskommt. So, das fand ich sehr angenehm und ich finde, da hat auch, da haben sich die Macher einfach, also da einen guten Sinn bewiesen, denn das haben wir auch alles schon gesehen. So, ich meine, die ganze Welt hat irgendwelche Walking Dead-Folgen gesehen. So, jeder weiß, wie irgendwie wie zerfleddert der Körper aussieht. So, okay, und das, da auch einfach gesagt, brauchen wir nicht mehr, müssen wir keinen mehr zeigen, kann man machen, wir lassen es aber weg. Fand ich sehr angenehm und es hat der Film auch nicht gebraucht. Man hat trotzdem immer noch genug Angst und
total.
So. Und wir befinden uns in am Zug, wir haben so das bisschen das Snowpiercer-Szenario und funktioniert auch herrlich. Also nach wie vor, ein fahrender Zug ist einfach ein rollendes Gefängnis oder als rollendes Gefängnis super. Interessant auch, was du auch schon angesprochen hast, diese Geschichte, ja, Einzelgänger, Teamplayer, das ist so ein bisschen das, was ja wohl auch im Vorgänger eben Soul Station schon auch so ein bisschen der Punkt war, wo man, glaube ich, einem Obdachlosen folgt und da soll es auch eben so ein bisschen, soll es auch darum gehen, ja, wie die koreanische Gesellschaft eben mit ja, vermeintlichen sozusagen, ja, Losern sozusagen, sozial Schwachen umgeht. Ellenbogenmentalität ist das Stichwort und das finden wir in Anklängen ja in dem Film auch wieder. Da, wir haben ja auch den Obdachlosen, der sich in den Zug retten will und ja, finden dann dort eben auch wieder die Situation vor, okay, wie wird damit umgegangen und so weiter. Und das ist schon auch interessant und auf eine Weise, ich glaube, schwebt das auch hier bei dem Film. Natürlich ist es oberflächlich ein Zombie-Film, bleibt es auch, ist auch nicht mehr sozusagen, aber es ist natürlich interessant, wenn man das Prequel da zum Auge hat, dann auf eine Weise, ja, flüchtet man vor den Zombies oder auch vor den Corporate-Zombies, möchte man selber einer werden, ist natürlich die große Frage auch. Ich finde es, ja, genau, wie gehst du einfach um, was brauchst, wie willst du überleben, was ist eigentlich, was macht irgendwie Sinn, was bringt das große Glück? Ich glaube, es ist, wenn man zusammenhält, zusammenarbeitet, weiß ich nicht. Aber mir hat das vor allem gut gefallen. Ich finde die Kamera, wir haben das so ein bisschen, es gibt ja so, finde ich, reden wir auch drüber, es gibt so einen amerikanischen Stil, es gibt einen skandinavischen, es gibt einen deutschen, der ist hässlich und und koreanische Filme haben aber auch ihren eigenen Style. Also, ob das, wie heißt der denn jetzt? Ich hätte fast Ong Bak gesagt, den meine ich aber nicht. Dieser andere, der so schrecklich grausam ist, auch vor dem Macher von The Handmaiden. Du weißt, welche ich meine.
Ja.
Ja, egal. Auf jeden Fall, alles ist halt auch so ein bisschen, ist so irgendwie ein bisschen lyrischer abgefilmt. Es ist so, die Bildsprache ist eine andere und die ist hier aber auch wieder, die ist aber schön und die ist hier wieder auch sehr gut und macht den Film auch sehr sehenswert, finde ich. Also die Kamera trägt ja auch viel dazu bei, dass du trotz ja wenig, sag ich mal, expliziter Grausamkeiten einfach trotzdem wahnsinnig viel Angst hast und einfach auch weglaufen musst als Zuschauer. Und das, das gelingt dem Film auch gut. Das ist einfach wirklich ein gelungener Zombie-Film. So hätte ich nicht gesagt, dass ich das mal wieder sage, ehrlich gesagt.
Ja, total. Und ja, klar, hat der Regisseur sicherlich mal Snowpiercer gesehen. Du hast ja dasselbe Setting, du hast dieselbe Gangart und eigentlich auch dieselbe Mission. Also musst halt von A nach B durch den Zug. In der Mitte sind aber leider Feinde. Aber ich muss trotzdem mal anmerken, dass diese Art eingeschränktes Setting, es ist auch ein ultra simples Setting, aber das eignet sich so unglaublich gut für diese Art Film, eben weil es nur eine Richtung gibt. So, nach vorne oder stirb. Ja. Und das bringt halt mega viel Zug in diesen Film. Zug. Und ich stimme dir zu, dass eben hier irgendwie, man braucht das Blut und die Gedärme nicht und trotzdem hat man mega Schiss und auch Action und auch Horrorfans kommen hier durchaus auf ihre Kosten.
Ja.
Und ich glaube, das liegt daran, wie die Zombies hier gefilmt wurden. Das ist sehr cool, weil also diese Bewegungen wurden halt irgendwie durch irgendwelche digitalen Tricks wahrscheinlich irgendwie abgehackt und so entmenschlicht. Aber diese Tricktechnik ist recht subtil eingesetzt. Ja. Das ist ja schon auch aufgefallen, ne, dass die sich nicht so menschlich bewegen, diese Zombies. Das war sehr cool gemacht und auch, dass ich eben gesagt wurde, okay, wir scheißen erstmal auf die ganz große Gewalt und stattdessen überlegen wir uns, wie funktionieren diese Zombies eigentlich? Also denn die Zombies an sich sind auch sehr gut durchdacht. Die haben nämlich dann auch eine klare Schwachstelle, die eben auch nicht irgendwie mega cheesy ist, sondern eigentlich sogar ziemlich cool. Und dann ist es halt mehr so die Frage nicht, wie können wir die Zombies am effektivsten umbringen, sondern wie können wir sie am effektivsten umgehen quasi. Ja. Und wie können wir vor ihnen wegkommen, wie können wir sie austricksen? Und das fand ich auch geil. Um mal ein bisschen kritiklos zu werden, ich fand nicht jede Figur ist irgendwie rund genug gewesen oder nicht jeder Charakter hat irgendwie genug Bedeutung. Also du hast natürlich diese coole zusammengewürfelte Gruppe, hier irgendwie ein Baseballspieler mit seinem Mädel und irgendwie eine schwangere Frau mit ihrem Mann und dann noch Vater und Tochter, halt so diese Ragtag-Group, die sich dann halt durch diesen Zug kämpfen muss. Hätte ein bisschen ausgefeilter sein können, so die Charaktere. Und du hast auch ganz klar eine ganz klare Geschlechterdiskrepanz. Also ich weiß nicht, wie kulturell das hier bedingt ist, aber alle Frauen in dem Film sind halt hilflos und sonst nix.
Ja,
und alle richtig. Und alle Heldenmomente sind halt ausschließlich den Männern vorbehalten.
Ja, ja, ist absolut so. Also kann man auch kann man auch absolut kritisieren, ist auch unnötig. Ja, keine Ahnung. Aber gut, die Leute rennen da ja immer noch in Schuluniformen rum, weiß ich nicht. Und die Mädchen mit kleinen Röcken ist halt so ein bisschen... Ja, mein Gott, was soll man dazu sagen? Könnte man sich anders wünschen. Was gibt's noch zu sagen? wirklich eine gute Frage. Weil ich, dann,
ich kann noch was zu diesen Helden-Momenten sagen, weil das ist ja, es gab ja nicht nur einmal diese Szene, diese typische Szene so, lass mich zurück, rette dich selber, ich halte sie noch auf, solange ich kann. Das war mir zu oft so. Und also allgemein fand ich viele Action-Sequenzen teilweise richtig fett, aber ein bisschen hat mir der Einfallsreichtum dann gefehlt noch am Ende, weil wenn dann irgendwie zum dritten Mal die Frage ist, ob sie die nächste Abteiltür noch rechtzeitig zubekommen, so bevor die Zombie-Horde kommt, denke ich mir so, hätte man vielleicht eine Szene rausschneiden können.
Ja.
Und auch gegen Ende sind bei mir so ganz leichte Ermüdungserscheinungen eingetreten.
Absolut.
Der Film hat ja auch, also jetzt, ich will nicht wieder auf die Länge zu sprechen kommen, es geht mehr darum, dass der Zug irgendwann anhält, aber der Film ja noch nicht vorbei ist, sondern dann noch ein sehr, sehr langes Nachspiel kommt, waren wir vielleicht 2 bis 3 Setpieces dann doch zu viel. Trotzdem hatte der Film richtig geiles Tempo, fand ich. Gerade gegen Anfang auch die Exposition war nicht überlang und diese Steigerung der Gefahr war super cool gemacht. Also hier mal erstmal ein kurzer Shot, dann erstmal eine Andeutung, dann die erste große Action-Szene, dann ab dafür und gönnt sich dann aber trotzdem auch noch seine ruhigen Momente im Mittelteil. So ein bisschen, leistet so ein bisschen Charakterarbeit, das habe ich dem Film eigentlich fand ich sehr positiv und zieht sich nicht so wie zum Beispiel, wenn man mal so an jeden Marvel-Film denkt, wie sich die im Mittelteil ziehen, ist sie überhaupt nicht so.
Oder wir erinnern an anderen Katastrophenfilmen, zum Beispiel Godzilla von 2000, wann war das, 14 oder 13, weiß ich nicht mehr, als den wir auch gemacht haben, wo der Mittelteil so unfassbar uninteressant auch ist, ne, weil wir wissen, draußen ist die Katastrophe, dann sitzt der Protagonist mit einem kleinen Kind in so einer Metro und fährt dann da erstmal. So, das ist irgendwie das. Ich weiß halt noch, ich erinnere, dass das war furchtbar langweilig und hier sind wir halt immer dran. Das hat man gut gemacht. Was ich interessant finden würde, wie jetzt klasse, sag ich mal, Genre-Fans den Film wahrnehmen würden. Deswegen da auch interessant. Vielleicht haben wir jetzt bei unserer Zuhörerschaft Leute, die auch gerade, was ich vielleicht große Walking Dead-Fans sind oder alte Zombie-Slasher mögen. Würde mich mal interessieren, wie die damit umgehen. Denn ich bin natürlich nicht der klassische, bin ja überhaupt kein Zombie-Fan, Film-Fan. Fand es hier aber gut gelöst. Und es ist auch nicht so, dass ich daran keinen Spaß finden würde. Wir haben ja auch am Anfang, Walking Dead hat mir auch gut gefallen und ich mochte auch, weiß ich nicht, diese ganzen Off-the-Dead-Filme fand ich ja auch viele ganz okay damals. Was du gesagt hast hier, wir haben auch im Mittelteil so ein bisschen Zeit für Charakterentwicklung hier und Zeit mal dafür ein Gespräch, ein bisschen mehr Sentimentalität. Ich fand es ganz interessant, denn manchmal hatte der Film so stimmungsmäßig so Anklänge von, wie soll ich sagen, ZDF-Montagskino, wo man sich so mit, aber das in dem Fall gar nicht negativ gemeint ist. Ich meine damit so ein Gefühl, das ich gerade schlecht beschreiben kann. Irgendwie, das ist, ärgere ich mich jetzt gerade auch ein bisschen drüber. Also es ist, weil es eben kein klassischer Zombie-Slasher ist. So, es ist, du hast eben noch so ein bisschen so ein, es ist was anderes drin. Ich weiß, ich krieg's aber gerade nicht in Worte gepackt. Das ist, Mist. Verdammt. Vielleicht weißt du, was ich meine.
Ja, also du hast eine emotionale Ebene drin und eben auch halt einen Sozialkommentar dahinter. Und das ist vielleicht mehr so das Ding. Und das ist halt nicht nur, blutig und nicht nur dumm, sondern eben trotz super Unterhaltungswerte und trotz Zombie-Film halt hat der auch noch, vielleicht sogar mehr Tiefe als Lion.
Maybe. Das kann schon gut sein. Ja.
Geben wir Punkte.
Ja, ich würde sagen. Ja, wollen wir heute mal erstmal hören, was er sagt?
Heute sagt gar nichts, hat den Film nicht gesehen.
Ja, ich wollte nur noch mal, dass die Zuhörer wissen, dass er diesen Film nicht geguckt hat. Das haben wir damit gelöst. Nein, Quatsch, schneide ich raus. Ich würde Train to Busan, wollen wir nicht zu viel, nicht zu wenig geben. Ich würde ihm 7 Punkte geben. Sicherlich auch 7 Punkte, einfach wegen der positiven Überraschung, die ich erlebt habe. Ich wusste nicht, dass der Film kommt. Kein Wunder, er kommt ja hier auch auf Blu-ray rauf, dementsprechend wahrscheinlich auch schwach beworben. Mir hat er gut gefallen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Gute Exposition, gutes Tempo, geht seine 2 Stunden. Hält dich bei der Stange. Ist einmal gutes Popcorn-Kino, was dir nicht auf den Kranz geht irgendwie. Das ist, es ist kein Hollywood, Gottlob, macht hier vieles richtig, hat genug Ernst dabei, was du für so einen Film dann auch brauchst, aber auch nicht zu viel. Klar, es ist nicht das große Kino und es ist auch nicht so, dass Leute, ihr erwartet trotzdem keine großen Überraschungen. Aber man hat hier, finde ich, es geht. Es ist gut gemacht. Es ist gutes Kino.
Ja. Da schließe ich mich 100%ig an, gebe auch 7 von 10. Er ist überdurchschnittlich gut gefilmt, würde ich sagen. Und vor allem hat er eben die Top-Unterhaltungswerte, wie du gesagt hast. Super, super für einen Popcorn-Abend, ohne halt, dass man ihn dabei irgendwie kacke finden muss.
Ja, richtig. So, man kann das ohne Bauchschmerzen gucken, finde ich auch,
Genau, so ist es. Ja, Train to Busan seit Anfang des Monats auf DVD und Blu-ray. Wenn ihr dazu was sagen wollt, dann macht das unter podcast@drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Fäbe, die ganze
Filme, ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Fresh Ducks, na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
Ja, herzlich willkommen zu Pankers 141. Ich habe nochmal zwei Filme und eine Serie geguckt für euch, extra für die Abschlussrunde. Ich war jetzt zwei Wochen weg, hatte dann eine Woche kein Internet hier in der neuen Bude. Da ging es dann ans DVD-Regal und was ich da gefunden habe, ist Im Namen der Rose. Heißt es so oder Der Name der Rose? Naja, auf jeden Fall mit Sean Connery und einem ganz jungen Christian Slater, als so zwei Franziskaner-Mönche, die halt irgendwie grausame Morde aufklären oder so. Es ist wirklich ein absoluter Klassiker. Ich glaube, das ist so ein Film, der alle zwei Wochen auf Kabel 1 läuft, immer um 22 Uhr nach die purpurnen Flüsse. hat mir sehr gut gefallen. Das ist echt, das hatte ich fast das Gefühl, Bildungslücke, dass ich den noch nie gesehen habe. Ich fand den richtig, richtig cool. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Den zweiten Film, den ich gesehen habe, heißt Trainwreck. Und das ist so eine dreckige Rom-Com, so von Judd Apatow. Der hat ja auch Jungfrau 40 Männlich Such gemacht und Knocked Up und wie sie alle heißen. Aber geschrieben von Amy Schumer. Das ist eine Stand-Up-Comedienne, die halt sehr bekannt ist für so, so extrem dreckigen sexuellen Humor einfach. Und der Film hat wirklich eine ziemlich dumme Story. Ich weiß nicht, ob Amy Schumer irgendwie gut schauspielern kann, aber der Film ist kacke lustig. Also der ist wirklich richtig lustig. Der spielt so ein bisschen im Sportmilieu auch. Also es geht darum, dass sie dann so ein Sportchirurgen quasi anfängt zu daten und dann kommt halt irgendwie mal LeBron James ins Bild gehüpft. Ja. Und ist aber nicht nur irgendwie so als Witz, sondern ist LeBron James und auch John Cena, dieser Wrestler, spielen richtige Charaktere in diesem Film. Also richtige Leute und machen das extrem gut. Also krass, wie gut die schauspielen können und wie lustig die waren. Trainwreck ist, ja, natürlich, also muss man erstmal aufs Genre stehen, aber fand ich sehr gelungen, hatte ich einen schönen Abend mit. Und die Serie, die ich geguckt habe, heißt The Expanse. Und da habe ich geguckt, weil ich da Hype im Internet dran ziel drüber gelesen habe. Anscheinend so die erste richtige Hard-Sci-Fi-Serie seit, keine Ahnung, Battlestar Galactica oder was auch immer. Ich mag eigentlich gar kein Sci-Fi, aber ich habe da mal reingeguckt, mal die ersten zwei Episoden und hat richtig krasse Production Values, also sieht aus wie ein guter Film, wie ein hochklassiger Film, hat eine ziemlich coole Geschichte, halt eben 200 Jahre in der Zukunft und es gibt drei Fraktionen, einmal Erde, einmal Mars und einmal die Belters, die im Asteroidenbelt irgendwie im Gürtel da wohnen. Und,
okay.
Ja, und natürlich Thomas Jane, aka der Punisher.
Natürlich,
als irgend so ein dreckiger Ermittler mit der krassesten Emo-Frisur und so einem hässlichen Hut auf. Kann man sich sehr gut angucken, The Expanse. Also ja, zwei Empfehlungen von mir in der Abschlussrunde. Was gibt's bei dir Neues, Max?
The Expanse ist auf Netflix am Start, kann das sein?
Da möchte ich dir nicht widersprechen, ja.
Ich weiß, aber keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir das nur ein, das da mal gesehen zu haben, aber kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, finde ich ja interessant, so auf gut gemachte Sci-Fi, gucke ich doch gerne mal rein. Jo, der Name der Rose, auf jeden Fall auch richtig cool. Auch letztes Jahr nochmal kurz aufgeholt, macht Spaß, ne? Dreckiges Mittelalter-Setting war echt ganz geil. Und ich finde auch wirklich, ist ja wirklich ein dreckiges Mittelalter-Setting. Ich glaube, manche Bilder sieht man heute so nicht mehr. Allein schon, weil das Bild grisselig ist. So. ja, bei mir gab es diese Woche einmal zu einem amerikanische Comedy. Dodgeball. Ich habe Dodgeball auf Deutsch im Fernsehen geguckt. Dodgeball voll auf die Nüsse. Es hat sich so ergeben. Yes. Es war Zufall. Ich saß vorm Fernseher, dann kam es. War ja auch so ein Film. Ich habe ja lange Jahre, bis ihr mir irgendwann gezeigt habt, dass man darüber auch lachen kann und darf, wirklich so amerikanische Comedy von Ben Stiller und Konsorten einfach wirklich gehasst. Ich habe es verachtet und kenne auch heute noch viele Leute, die sagen, so ein Scheiß, ich raff es nicht, warum soll ich da lachen? Irgendwie habe ich bei mir aber zum Glück irgendwann mal den Schalter gefunden, so wo man einfach das Gehirn mit ausmachen kann. Und dann ist Dodgeball schon einfach herrlich dumm und Ben Stiller brilliert schon in dieser absoluten Trottelrolle. Das ist schon unfassbar. Hatte ich eine ganz gute Zeit mit. Womit ich keine gute Zeit hatte, war Sea of Trees. Den hatte ich vor einer Weile geguckt, der kam glaube ich vor 2015 raus, von Gus Van Sant, Hauptrolle an sich, erstmal guter Cast, so Matthew McConaughey und Ken Watanabe, den einzigen Japaner, den man in Hollywood kennt wahrscheinlich. Das habe ich immer das Gefühl so.
Schon so ein bisschen.
Auch ein Wissenschaftler oder ein Japaner. Ja gut, ruf Ken an, passt. So, und ja, ein Film, wo es darum geht, dass Matthew McConaughey, ja, der möchte sich eben umbringen und es gibt wohl in Japan den so einen Wald, dessen Namen ich vergessen habe, wo wohl regelmäßig wie Leute hingehen und sich eben umbringen. Und da gibt's ja halt das Ganze, das ist schon an sich ein ganz geiles Setting, so finde ich auch. Allein schon, dass es so einen Wald gibt, ganz abgefahren. Auf jeden Fall geht er da dahin, trifft Ken Watanabe, der sich natürlich gerade, ich rede jetzt mal kurz drüber, der eben sich schon versucht hat umzubringen, dann aber noch lebt und dann am Ende ist es so natürlich, Matthew McConaughey versucht ihn dann zu retten und darüber und dann natürlich plus, dann gibt's halt Flashbacks mit seiner Frau, die natürlich verstorben ist und er sieht keinen Sinn mehr und, aber über natürlich das Retten von Ken Watanabe findet er natürlich so ein bisschen ins Leben zurück. Ist aber ein schrecklicher Film. Es ist die Hölle. Also krass, wirklich so was Beschissenes, Langweiliges und also an sich könnte man ja sagen, ganz coole Thematik, mal schauen, aber das dann so schlecht umgesetzt, also so langweilig und so hohl und so viele repetitive Bilder und Szenen und so, also ich habe mich richtig geärgert beim Gucken. Es war wirklich, also du sitzt wirklich, man kennt es, man sitzt da und denkt sich einfach so, oh Mensch, ey, also ganz blöde, also ganz, hatte ich lange nicht mehr so ein blödes Gefühl beim Film, weiß ich nicht, das war leider enttäuschend, und Naomi Watts spielt auch noch mit, also an den Darstellern lag es eigentlich nicht, aber ja, man sieht es, die alleine können es halt manchmal auch nicht richten, also keine Empfehlung. Mhm. Ja, das war's von mir. The Expanse gucke ich mal rein, Malte, fand ich gut.
Ja, cool. Okay. Hotte hat auch noch irgendwas am Start, dann hören wir doch mal rein, was Hotte noch zur Abschlussrunde beizutragen hat. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht anhören. Es geht, glaube ich, um fleischlose Schinkenspicker oder so.
Ja, was hat mich diese Woche popkulturell interessiert? Nicht so viel. Ich muss aber eigentlich hier in Maxes Fußstapfen treten und eine Produktempfehlung vielleicht abgeben. Ich weiß nicht, ob Empfehlung. Ich habe mir von Rügenwälder Mühle mal die vegetarischen Schinkenspicker. Also das ist quasi so Liona, bloß aus, ich glaube, Ei. Auf jeden Fall nicht auf Sojabasis, sondern aus Ei. Und weil ich irgendwo gelesen oder gehört hatte, dass das wohl relativ gut ist, also deren Produkte, was so Fleischreplikationen angeht. Und dann habe ich mir das mal gekauft und gegessen. Und ich muss sagen, ich glaube, das würde man blind tatsächlich nicht schmecken, dass es kein Fleisch ist. Ich bin jetzt aber auch nicht so der Riesenfan von so Schinkenspicker, aber das war also mehr ein Neugierdekauf. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Rügenwälder Mühle. Und das ist natürlich prinzipiell eine geile Sache, wenn irgendwie irgendwann alles, was aus Fleisch ist, einfach auch aus anderen Sachen gebastelt werden kann und es schmeckt genauso und riecht genauso, dann hat man ja wirklich überhaupt keinen Grund mehr, Fleisch zu essen. Insofern, tolle Sache. Ja, die vegetarischen Schinkenspicker von Rügenwälder Mühle, das ist auf jeden Fall mein Highlight der Woche.
Ja, von Hotte nochmal eine schöne Essensempfehlung, jetzt wo Max ja diese Woche damit nicht aufwarten konnte. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das war's von uns für diese Woche. In der nächsten hören wir es hoffentlich mal wieder zu dritt, vielleicht sogar zu viert wieder. Ich weiß gar nicht, wann Christian wiederkommt. Ich glaube, irgendwann Mitte März.
Ja.
Naja, bis dahin könnt ihr uns auf jeden Fall finden auf iTunes. Da übrigens, wenn ihr uns da eine Bewertung abgibt, finden wir euch richtig smart. Auf dieser sind wir auch. Da könnt ihr mal nach Pencast suchen. Außerdem auf Facebook.com/derPencast, Twitter @derPencast, E-Mail podcast@drpenk.de und wir sind natürlich auch auf Patreon, patreon.com/derPencast, wenn ihr Geld übrig habt. Ja, nehmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr dazu Bock habt. Wir lesen eure Meinung auch gerne im Cast vor, diskutieren darüber, Hörerpost, was auch immer. Das war's von uns beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.